Das NDR2-Update um 12 mit Katrin Schlass.
Polen hat zum ersten Mal russische Drohnen im eigenen Luftraum abgeschossen. Die Bundesregierung will den Schutz von kritischer Infrastruktur verbessern. Und Pendler und Gastronomen steuerlich entlasten. Die russischen Angriffe in der Ukraine überschreiten viele Grenzen und das auch faktisch. Es ist schon öfter vorgekommen, dass russische Drohnen auch in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Das ist jetzt offenbar wieder passiert und zwar gleich mehrfach, sagt die polnische Armee. Zum ersten Mal hat sie jetzt einige der Drohnen abgeschossen und spricht von einer realen Bedrohung für die Sicherheit. Premier Tusk von einer groß angelegten Provokation. Serjan Govedaritsa beobachtet das Ganze aus Köln. Muss man davon ausgehen, dass Russland Drohnen gezielt nach Polen gesteuert hat?
Das polnische Militär meldet 19 Verletzungen des polnischen Luftraums in der vergangenen Nacht. Es ist also schwer vorstellbar, dass das irgendwie zufällig passiert ist. Es liegt aber noch kein handfester Beweis dafür vor, dass es eine absichtliche Aktion Russlands war. Wir wissen streng genommen auch noch gar nicht, ob es wirklich russische Drohnen gewesen sind. Obwohl in Polen davon schon gesprochen wird, aber die Untersuchungen dieser Drohnen laufen noch an. Es hat aber auch schon Wortmeldungen aus der EU zum Beispiel gegeben, wo man gesagt hat, es gäbe Anzeichen dafür, dass das eine vorsätzliche Aktion gewesen ist.
Und wenn es so war, wie weit wäre das dann eine neue Dimension?
Also es ist erstmal nichts Neues, dass Drohnen oder sonstige Fluggeräte irgendwie auf das Territorium der EU eindringen. Auch in Polen hatten wir das gerade in den letzten Wochen zweimal. Da sind Drohnen abgestürzt in Grenzgebiet. Man hat sie dann untersucht und wusste nicht so ganz, wie was man damit anfangen soll. Also so richtig überrascht ist man davon nicht. Auch mit Blick auf die groß angelegte Militärübung Sapad 2025, die ja am Freitag starten soll. Eine russisch-belarussische Militärübung, die auf dem Territorium von Belarus stattfinden soll, also sehr in Grenznähe zu Polen. Deswegen war in den vergangenen Tagen in Polen auch immer wieder die Rede davon unter Militärs und Experten, dass man mit Provokationen rechne oder mit Zwischenfällen und dass man darauf vorbereitet sei. Es gibt eine mögliche Leseart, die man jetzt häufiger hört heute in Polen, dass das möglicherweise eine Aktion Russlands war, einfach mal um zu schauen, wie einsatzfähig ist die polnische Luftabwehr, Flugabwehr, wie reagiert die NATO?
Ja eben, was bedeutet das dann für uns eben auch als NATO-Bündnispartner?
Also das ist natürlich dann auch direkt ein Fall für die NATO und Polen hat ja jetzt auch schon angekündigt, den sogenannten Artikel 4 auslösen zu wollen der NATO. Das bedeutet, unter diesen Artikel können die Mitgliedstaaten zusammengerufen werden zu Beratungen, wenn die Sicherheit oder die territoriale Integrität eines Staates gefährdet ist.
Dankeschön, Serjan Govedaritsa, für diese Infos aus Köln. Vor gut einem Jahr gab es den Anschlag beim Stadtfest in Solingen in Nordrhein-Westfalen. Ein Asylbewerber hatte da auf mehrere Menschen eingestochen und 3 tödlich verletzt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den Syrer jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt. Hakan Ekemen, NDR 2 Düsseldorf.
Das Gericht folgte der Bundesanwaltschaft und der Opferanwälte und sah eine besondere Schwere der Schuld. Deshalb auch eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der 27-jährige syrische Asylbewerber Issa Al-Ha hatte schon zu Prozessbeginn den Messeranschlag auf die feiernden Menschen auf dem Fronhof in Solingen gestanden. Dabei wurden vor einem Jahr 3 Menschen getötet und 8 weitere zum Teil lebensgefährlich verletzt. Als Motiv hatte er Rache für leidende muslimische Kinder in Gaza angegeben. Weil Deutschland Israel in dem Krieg mit Waffen unterstütze, sei der Staat schuld an seinem Anschlag. Von dieser Sichtweise distanzierte er sich im Prozess auch nicht. Die Verteidigung hatte zuvor plädiert, auf eine Sicherungsverwahrung zu verzichten.
Da war gestern einiges los in Berlin. Oder eben auch nicht. Ein Stromausfall hatte nämlich vieles lahmgelegt. Licht aus, Kühlschränke und Computer auch. S-Bahnen und Trams konnten nicht fahren. Ampeln sind ausgefallen und dadurch kam es sogar zu kleineren Verkehrsunfällen. Auch bei Arztpraxen und Imbissbuden war der Betrieb gestört.
Die Ältere, die mit dem Transport gebracht wurden, die haben sie wieder mitnehmen müssen, weil natürlich die Fahrstühle nicht gingen. Und man kann ja nicht jemanden im Rollstuhl bis zur dritten Etage hochtransportieren. Ne?
Fritteuse geht nicht, Curry. Die Würste geht nicht, es geht gar nichts.
Ja, und auch aktuell gibt es weiter Probleme und die können auch noch bis morgen dauern. Auslöser für das ganze Chaos ist ein Brandanschlag auf Hochspannungsmasten und Kabel, vermutlich politisch motiviert. Sabotage erleben wir aber auch an anderen sensiblen und wichtigen Stellen, Bahnstrecken zum Beispiel. Die Bundesregierung will, dass diese sogenannte kritische Infrastruktur besser geschützt ist und dazu will sie die Betreiber per Gesetz auch verpflichten. Das Kabinett will den Entwurf heute auf den Weg bringen. Markus Sambal, NDR 2 Berlin. Wie soll das laufen?
Es gibt tatsächlich schon einige Regeln für Betreiber von kritischer Infrastruktur, aber das soll jetzt vereinheitlicht werden und insgesamt werden die Regeln auch strenger. Also egal, ob es ein Strom- oder Wasserwerk ist, Mobilfunk, Krankenhäuser, die alle müssen sich schützen und zwar einmal tatsächlich gegen Sabotage und Anschläge, aber auch zum Beispiel gegen Naturkatastrophen. Wir haben das ja bei den Hochwassern im Ahrtal erlebt, wenn tagelang der Strom ausfällt, dann geht es irgendwann wirklich um Leben und Tod und die Bundesregierung setzt da jetzt diese europäische Richtlinie um, dass eben die Betreiber dieser sogenannten kritischen Infrastruktur alles tun müssen, damit das wirklich physisch gut geschützt ist gegen jede Art von äußerem Einfluss.
Und wie gut kann das praktisch aber auch funktionieren?
Es gibt tatsächlich schon eine ganze Reihe von Vorgaben. Also da muss ein Kraftwerksgelände mit Zäunen geschützt werden. Da gibt es strenge Regeln, wer Zugang hat zum Beispiel zu sensiblen Bereichen, dass da nicht irgendjemand was mutwillig sabotieren kann. Es geht darum, dass es Notstromanlagen gibt, dass auch die Nachbarschaft mit Kameras und Detektoren überwacht wird. Manche Firmen haben das aus sich schon rausgetan. Jetzt kriegen sie eben Druck und wer sich nicht dran hält und wer auch Störfälle nicht schnell meldet, der muss mit Bußgeldern rechnen und die gehen in die Zehntausende, Hunderttausende Euro im schlimmsten Fall und das erzeugt natürlich schon Druck.
Wie weit reicht das, wenn die Regierung da vor allem die Betreiber in die Pflicht nimmt?
Es ist natürlich der zentrale Punkt, die Leute, die da Verantwortung haben für diese kritische Infrastruktur in den Blick zu nehmen. Es gibt noch ein zweites Gesetz, das bezieht sich auf Cyberangriffe, auf die Cyberabwehr. Da geht es um den Schutz von Computersystemen. Und wenn man das zusammennimmt, dann ist das schon ja Aufgabe des Staates, quasi für mehr Abwehrsicherheit, für Resilienz, wie es dann immer heißt, zu sorgen. Am Ende hängt es natürlich aber auch an jedem Einzelnen von uns, immer wenn man mit irgendwelchen Systemen zu tun hat, darauf zu achten, dass man ja, Passwörter geheim hält und die üblichen Dinge beachtet.
Dankeschön, Markus Sambale, NDR 2 Berlin. Das Kabinett hat heute noch andere Themen auf dem Tisch, zum Beispiel einen Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil. Die Regierung will Gastronomen und Berufspendler steuerlich entlasten. Die Pauschale, also der Freibetrag für Pendler, soll auf 38 Cent steigen, schon ab dem ersten Kilometer. Die Umsatzsteuer für Speisen in Cafés und Restaurants soll dauerhaft von aktuell 19 auf 7% sinken. Viele Gastronomen hatten zuletzt starke Verluste, weil weniger Menschen auswärts essen wegen der gestiegenen Preise. Dass die deswegen aber runtergehen, das ist nicht sicher, sagen auch Betreiber in Hamburg.
Es ist alles einfach super knapp. Man muss einfach sagen, der Einkauf ist teuer geworden. Mitarbeiter zu finden ist super schwierig. Und jetzt nehmen auch einfach die Gäste ab. Man merkt also, es ist ruhiger geworden. Aus meiner Perspektive sind wir halt durchgehend krisengebeutelt. Man hat nach Corona gedacht, es geht jetzt endlich bergauf. Dann ging es einmal bergauf und seitdem geht es halt rapide bergab.
Jetzt setzt er große Hoffnung in die Politik. Schröder führt mehrere Läden in der Hansestadt. Schwarze Zahlen habe er in den letzten 2 Jahren kaum noch geschrieben. Deshalb wird er die geplante Steuersenkung nächstes Jahr von 19 auf 7% für Speisen nicht an seine Kunden weitergeben.
Wir haben so einen enormen Kostendruck, dass wir die Kosten am Ende auf die Gäste umlegen müssten. Ich sage mal, mit der Steuersenkung hätten wir eine reale Chance, dass die Preise nicht weiter nach oben gehen. Günstiger wird es aus meiner Perspektive nicht. Ganz ehrlich, da fehlt uns auf jeden Fall der Spielraum.
Energie, Material, Miete, Personal. Die Kostentreiber für die Betriebe. Dass die Preise auf der Speisekasse hier auch in Zukunft nicht runtergehen werden, dafür zeigen die Gäste Verständnis.
Wenn ich darüber nachdenke, dass ich für die Speisen dann weniger zahle, dann geht es für mich vielleicht gut aus, aber für das Personal dann vielleicht nicht so gut.
Ich finde die Sache schwierig, das branchenspezifisch zu machen. Also da fallen mir eine Menge Branchen ein, die auch Grundbedürfnisse befriedigen, die dann nicht mit inkludiert sind. Schwierige Entscheidung.
Auch im Edellokal Witwenball in Hamburg-Eimsbüttel liefen die Geschäfte schon einmal besser. Selbst langjährige Stammgäste können sich die feine Küche heute nur noch selten leisten, so Inhaberin Julia Bode. Die Steuersenkung, auch hier wird sie nicht für günstigere Preise sorgen. Mögliche zusätzliche Einnahmen will sie in langersehnte Investitionen, das Personal, aber auch die eigene Absicherung stecken.
als Inhaber geführter Betrieb denke ich schon manchmal, wo ist meine Altersvorsorge? Ne? Also man muss sich dort auch aufs Alter so ein bisschen vorbereiten. Das würde ich gerne irgendwann auch gerne tun.
Die Gastronomie, eine Branche, die nach der Corona-Pandemie den Krisenmodus nie so richtig verlassen hat, hofft jetzt neben weniger Steuern auf bessere Zeiten.
Infos aus Hamburg von Tim Diedrichs.
Das war das NDR2 Update um 12 mit Katrin Schlass.